Ja, es freut mich sehr, dass ich heute Abend vor so einem großen Publikum zu so einem tollen Thema reden darf. Ich habe gedacht, dass ich mich selber auch kurz vorstelle. Ich bin Paar- und Familientherapeut. Ich habe eine Praxis in Winterthur, wo ich mit Einzelnen arbeite, mit Jugendlichen, mit Kindern, mit Familiensystemen. Und bevor ich mich selbstständig machte, hatte ich die Leitung und Co-Leitung von einer Jugendberatungsstelle in Schaffhausen. Und dort hatten wir zwei Kategorien von Klienten. Wir hatten nämlich die Jugendlichen, die sich über ihre Eltern beklagt haben. Und dann hatten wir die Eltern, die sich über ihre Kinder beschwert haben. Und in diesem Kontext habe ich gemerkt, dass ich ganz viele Kinder habe, die in Patchwork-Situationen leben. Und habe dann eine sogenannte Patchwork-Begleitgruppe ins Leben gerufen. Wir haben uns ungefähr 6-mal getroffen und haben die Abende waren gedrittelt. Ein Teil war Fachinput, also was ist Familie aus entwicklungspsychologischer Sicht. Dann war Übungen. Was sind Übungen? Also wie kommuniziert man mit der Zielgruppe im Alltag? Und das Dritte waren dann Sorgen und Nöte, die die Leute zu Hause hatten, die wir dann in Kleingruppen gelöst haben und dann in der Großgruppe besprochen haben und geschaut haben, kommt was Schlaues raus. Und dort war ein Teil dieser Patchwork-Begleitgruppe, war für mich sehr eindrücklich, weil ich gesehen habe, wie vielschichtig diese Gruppen waren. Keine Patchwork-Gruppe ist gleich wie die andere. Jede sah anders aus. Da gab's eine Frau, die war alleinerziehend mit einem Sohn. Die hat sich mit einem Mann liiert. Der hatte zwei erwachsene Töchter. Und der Sohn und der neue Partner der Mutter, die haben sich blendend verstanden. Aber die Töchter vom Mann, die waren ganz gegen diese Beziehung. Dann hat es ein Polizist, der hatte 14-jährige Zwillinge, der hat sich in eine Frau verliebt, die hatte eine 13-jährige und eine 16-jährige Tochter und die haben beschlossen, dass sie dann zusammen wohnen. Und die Zwillinge fanden das gar nicht lustig. Die sagten, ja, die Frau ist schon nett, aber die Mädchen sind so zickig. Und da mussten wir schauen, wie können wir da diesen Alltag gestalten. Und ein anderes Beispiel, das mir immer wieder in den Sinn kommt, ja, das ist mein eigenes Beispiel. Ich bin verwitwet und meine beiden Töchter, die waren dort 6 und 12 Jahre alt. Und nach einem gewissen Abstand zum Tod meiner Frau habe ich gewusst, ich möchte wieder in eine neue Beziehung gehen. Und wie man das heute so macht, ja, man geht mal ins Internet. Aber weil ich ja Kinderpsychologe bin, habe ich gedacht, ich frage mal meine Töchter. Du, wie findet ihr das, wenn ich eine neue Partnerin hätte? Und dann hat die Ältere gesagt, mach was du willst, aber keine mit Söhne. Okay? Dann habe ich die jüngere Tochter gefragt, mach was du willst, aber keine mit Töchter. Und dann habe ich gemerkt, als systemischer Familientherapeut, ich kann das nicht demokratisch lösen. Ich muss das selber klären und dann irgendwann schauen, wie geht das zusammen. Ich wusste natürlich aus meiner Erfahrung und meiner Arbeit, dass je komplexer das System ist, desto anspruchsvoller ist dann das Zusammenleben. Und ich habe mich dann einfacherweise in eine Frau verliebt, die gleich alt war wie ich und keine Kinder hatte. Die hatte dann allerdings ziemlich schnell den Vorpubertätsschock. Die hat nämlich gedacht, Kinder sind immer lieb und nett und die finden einem auch automatisch toll. Und das war ein Prozess, wo jedes Kind eine eigene Beziehung finden musste zu meiner Partnerin. Und die ältere Tochter, die hat gesagt, bevor ich sie ihr vorgestellt habe, wir kannten uns ungefähr 3 Monate, und da habe ich gesagt, du, ich möchte euch mal meine neue Partnerin vorstellen. Und dann hat die Jüngere gesagt, was macht die von Beruf? Und dann habe ich gesagt, ja, sie ist Ärztin. Und da hat die Jüngere gesagt, das ist noch praktisch für dich, du hast doch immer was. Und die ältere Tochter hat gesagt, Papa, machen wir es kurz. Möchtest du nach der Heidi wieder eine Freundin? Dann habe ich gesagt, ja, du kennst sie ja noch gar nicht. Ja, ich weiß schon, aber nehmen wir an, ich finde sie nicht nett und dann zieht sie wieder aus. Möchtest du dann wieder eine neue? Und dann habe ich zuerst leer geschluckt, ja, und habe gemerkt, ja, das wird gar nicht so einfach. Und die Annäherung dieser beiden war auch sehr vorsichtig. Und ich versuchte das so zu begleiten. Also meine Partnerin ist nicht gerade bei uns eingezogen, sondern wir haben zuerst Living Apart Together gemacht. Also, und dann irgendwie nach 3 Jahren haben wir beschlossen, wir ziehen nach Winterthur, von Zürich nach Winterthur. Das haben meine Töchter gar nicht toll gefunden. Winterthur ist ein Kaff und Zürich ist Weltstadt. Willst du uns umtopfen? Ja? Und das war gar keine einfache Zeit. Und wir hatten ein schönes Haus mit einem großen Garten. Und irgendwann hat meine Partnerin gehört, wie die ältere Tochter zu einer Freundin gesagt hat, findest du das Haus auch geil? Und dann hat die Freundin gesagt, du, das ist nicht geil, das ist super geil. Gell, aber musst nicht sagen. Also Sie sehen, der Alltag in Patchwork-Familien ist nicht einfach. Und ich möchte euch ein bisschen, auch ein bisschen geschichtlich ein bisschen einführen, nämlich Stieffamilien sind keine Erfindung der Neuzeit, sondern haben eine lange Geschichte. Bis ins 20. Jahrhundert hinein waren Stieffamilien in der Regel durch Schicksalsschläge erzwungene Lebensform. Der Gründung ging eine Verwitwung eines Elternteils voraus, um das wirtschaftliche Leben der Familie zu sichern, hat sich der Mann wieder verheiratet. Heute entstehen Patchwork-Familien freiwillig nach Scheidungen, nach Trennungen. Ist die Patchwork-Familie allenfalls eine Familienform der Zukunft? In der Schweiz haben wir heute eine Scheidungsrate von 52%, Tendenz steigend. Ich glaube, in Österreich ist es nicht viel anders. 80% der Geschiedenen gehen innerhalb von 5 Jahren eine neue Partnerschaft ein und davon sind 40% betroffen. Also in einer Schulklasse, in einer ganz normalen Schulklasse von einer 3. Klasse, 5. Klasse, 8. Klasse ist ungefähr 10-15% aller Kinder leben in einer Patchwork-Familie. Es ist also keine exotische Familienform mehr und ein namhafter Politiker aus der Schweiz hat mal eine Politikerkollegin kritisiert, indem er gesagt hat, die lebt ja in einer Lego-Familie. Und mit dem hat er eigentlich 2 Sachen angesprochen, nämlich Patchwork-Familie ist zusammengesetzt aus verschiedenen Teilen und zum Teil ist sie gesellschaftlich noch nicht gleich akzeptiert. Jetzt wollen wir mal schauen, was ist denn die Definition von einer Patchwork-Familie? Ups. So. Zumindest ein Partner hat eine gescheiterte familiäre Beziehung hinter sich. Biologische und soziale Elternschaft ist nicht identisch. 2 Familien bringen 2 Familienkulturen zu einem neuen gemeinsamen Haushalt zusammen. Wenn man das schon hört, merkt man, dass das anspruchsvoll ist. Ich höre das manchmal in meiner Arbeit, wenn so Patchwork-Familien zum ersten Mal in die Ferien gehen. Die einen dürfen Nintendo spielen bis 9:30, die anderen müssen das Handy abgeben. Ja? Die einen dürfen Coca-Cola trinken, die anderen müssen Grüntee schlürfen. Ja? Die einen müssen die Schuhe draußen abziehen, die anderen gehen mit den sandigen Schuhen überall hin. Das ist gar nicht so einfach, wie man als Patchwork-Familie eine neue Kultur kreiert, ohne dass man der Bösewicht ist, wenn einem das System da nicht mehr so behagt. Es gibt verschiedene Grundformen von Patchwork-Familien. Da ist mal die Stiefmutterfamilie. Hier liegt immer eine besondere Geschichte vor. Weil wenn die Leute geschieden sind, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, in der Schweiz kommen die Kinder tendenziell eher zur Mutter. Wenn die Kinder zum Vater kommen, ist immer etwas Spezielles dahinter. Oft leiden dann die Frauen, die als Stiefmütter in solche Projekte kommen, darunter unter dem schlechten Image der Stiefmütter. Und ich habe kürzlich mit einer Stiefmutter gesprochen und sie hat mir gesagt, ihre Eltern haben ihr enorm abgeraten, sich mit einem Witwer zusammenzutun. Da hat sie gesagt, weißt du, da bist du nur die Böse. Und für sie war das gar nicht einfach, in diese Familie dann hineinzuwachsen, aber es ist ihr gelungen. Dann gibt es die Stiefvaterfamilie, das ist der häufigste Teil, das 36%, das kommt relativ häufig vor. Hier hat dann neben der Mutter kommt ein neuer Mann in die Familie und dort ist es wichtig, dass in der sogenannten Nachscheidungsphase die Kinder nicht zu viel Macht im System bekommen haben. Ich erkläre das gerade, was ich meine. Wenn sich die Familie trennt und die Frau jetzt mit einem 10-jährigen Bub und einem 13-jährigen Bub zusammenlebt, da kann es durchaus sein, dass die Buben finden, jetzt ist ja der Papa ausgezogen, jetzt schlafen wir bei dir im Bett. Und dann denkt die Mutter, ja, vielleicht haben die jetzt Trennungsängste oder irgendwas, ja komm, die sollen da in dem Bett schlafen. Aber die Erfahrung zeigt, die ziehen nie mehr aus. Und dann passiert etwas Interessantes. Die Buben meinen dann, das Elternbett, das gehört eigentlich ihnen und die Mama schläft jetzt zufällig auch noch dort. Und wenn dann ein neuer Partner ins Leben kommt von Mama, dann kommt da der Thomas da hinein und dann sagen die Buben, du Mama, wo schläft der heute Nacht? Und dann sagen die, ja, haben wir noch nicht so genau besprochen. Der kann in der Stube übernachten, auf dem Sofa, weil das ist ja, wir sind ja da. Jetzt habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Ja, warum? Also der gehört doch gar nicht zu uns, oder? Und das sind manchmal ganz schwierige Konflikte und ich weise diese Mütter immer darauf hin, frühzeitig zu schauen, dass die Buben und Mädchen da in ihrem eigenen Zimmer schlafen. Ich mache dann manchmal so eine Übergangslösung für die kleineren Kinder. Das ist das Konzept vom Seitenwagen. Kennen Sie das? Der Seitenwagen ist die Matratze unter dem Ehebett. Und wenn die dann schlecht geschlafen haben, dann kann man den Seitenwagen ausschieben und dann dürfen die da auf dem Seitenwagen übernachten. Aber das Bett, das gehört den Erwachsenen. Und das ist etwas, das sich enorm bewährt hat. Dann gibt es die zusammengesetzte Stieffamilie. Da sind eigentlich beide Anfänger und Experten zugleich, wobei dann meist eben unterschiedliche Erziehungshaltungen fusionieren und funktionieren müssen. Und dann gibt es noch ein ganz anspruchsvolles Projekt, das nennt sich Patchwork-Familien mit gemeinsamen Kindern. Und da gibt es da den lustigen Satz, das ist nämlich dann, wenn es heißt, deine Kinder und meine Kinder verhauen unsere Kinder. Und in der Gruppe, die ich hatte, diese Patchwork-Begleitgruppe, hat mal ein Mann gesagt, sie können den Leuten sagen, das ist eindeutig die anspruchsvollste Variante. Weil auch die Finanzen knapp werden, weil man so viele Familien, Kinder und Ausbildungen dann finanzieren muss. Und es ist wirklich immer wieder interessant, dass man sieht, dass diese Familien möglichst frühzeitig fachliche Unterstützung holen sollen. Das hat sich sehr bewährt. Dann schauen wir mal, was für Phasen gibt es denn in so einer Patchwork-Familie. Da ist mal die erste Phase, das ist die Phase des Abschieds der Trauer von der bisherigen Familie. Und das ist interessant, das macht jeder ganz anders. Ein Kind trauert viele, viele, viele Jahre, andere Kinder machen das Herz auf für eine neue Welt, die ihnen da begegnet. Und das kann man nicht befehlen. Und jedes Kind soll doch diese Zeit haben, die es braucht. Und das braucht manchmal auch Geduld und viele Gespräche. Und die Sehnsucht, die die Kinder haben, dass es nicht mehr so ist, wie es früher war. Dann kommt die zweite Phase der Teilfamilie. Hier geht es darum, dass man eben aufpasst, dass keine ungünstige Hierarchieverschiebungen da zustande kommen. Und dann kommt die Phase von der Neubildung, wo die Erwachsenen das Gefühl haben, ich möchte wieder mich öffnen für eine neue Partnerschaft. Und dann haben die häufig den Eindruck, das nächste Mal wird alles maximal. Und kommen mit riesen Erwartungen in diese Projekte. Das ist eine Variante. Die andere Variante ist, dass wenn eine Frau anstrengende Kinder hat oder vielleicht sogar verwöhnte Kinder, dann hat sie die Erwartung, der Mann, der jetzt ins Haus kommt, der muss jetzt meinen Kindern mal sagen, wo es da lang geht. Und alle, die hier in einer Patchwork-Familie wohnen oder das beabsichtigen, die wissen, das kann nicht funktionieren. Warum nicht? Die Kinder werden das nie akzeptieren. Die sagen ihm, hallo, du bist nicht mein Papa. Du musst uns nicht befehlen. Und jetzt ist man zu einem klugen Konzept gekommen, das sich wirklich vielfach bewährt hat. Und das heißt, wenn der Patchworker neu in die Familie kommt, hat er im ersten Jahr keine pädagogischen Aufgaben zu übernehmen. Ich bringe immer so das Beispiel, der 13-jährige Tim legt die Füße auf den Tisch und der Thomas, der da neu in die Familie kommt, möchte gerne frühstücken. Okay, Clinch-Situation. Was muss Thomas machen? Fachgerecht, ja. Er muss nämlich der Mutter von dem Kind sagen, du, könntest du deinem Sohn ausrichten, ich kann mich nicht so entspannen beim Frühstück, wenn er die Füße auf den Tisch legt. Und dann macht die Mutter und dann geht er mit den Füßen runter. Wenn er sagt, du, geht's noch, die Füße auf den Tisch, was hast du für ein Gefühl, dann ist der Kampf schon da und der Thomas da, der ruft vielleicht aus und sagt, dein Sohn ist ja gar nicht erzogen. Und dann passiert etwas ganz Blödes, da kommt die Mutter rein, die hat nicht ganz mitbekommen, um was es geht, und sagt zum Thomas, mein Sohn ist gut erzogen. Und Sie sehen schon, da müssen Sie nicht Paartherapeut sein, dann bekommen Thomas und Luise bekommen Streit. Und das ist nicht sinnvoll. Und dann ist es wichtig, wenn das der Bösewicht, sag ich mal, muss immer der biologische Elternteil sein. Ganz wichtig. Weil die Verzeihungsquote ist beim biologischen Elternteil viel größer als beim Fremden. Und ich habe das in meiner Beziehung auch immer wieder erlebt und habe gemerkt, wie wichtig das ist, dass ich der Böse bin. Und meine Frau, meine Partnerin, die darf die gute Fee spielen. Die Leute fragen manchmal, ja, wie ist es nach einem Jahr? Ja, nach einem Jahr darf man auch mal was sagen. Aber am Anfang besser nur the good guy, nicht the bad cop. Das ist auch eine interessante Folie, die ich immer wieder gern zeige. Zufriedenheit und Ehezyklus. Da hat man eine Studie gemacht, was hat man festgestellt? 4 Studien. Die Paare sind eigentlich am glücklichsten, wenn sie noch keine Kinder haben. Okay, wenn die Kinder auf die Welt kommen, sinkt die Ehezufriedenheit ab und ist insgesamt am tiefsten, wenn die Kinder in der Pubertät sind. Aber ich kann Sie alle trösten, wenn die Kinder ausziehen, steigt die Ehezufriedenheit in allen 4 Studien wieder an. Was hat jetzt diese Folie für eine Relevanz für euch als Leute, die eine Patchwork-Familie wohnen? Es ist viel, viel einfacher, eine Patchwork-Familie zu gründen, wenn die Kinder noch nicht in der Pubertät sind. Vorpubertierende Kinder sind viel toleranter. In der Pubertät sind die ja entwicklungspsychologisch in der Ablösung. Da sind sie nicht wahnsinnig interessiert, an jemanden Neuen da in das Familiensystem einzubeziehen. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass wenn man Kinder in der Pubertät hat und man möchte eine Patchwork-Familie eingehen, dann kann es sinnvoll sein, dass man das Modell macht, living apart together. Das heißt, der Max bleibt in seiner Wohnung. Wenn nämlich seine Söhne am Wochenende zu ihm kommen, dann wollen die nämlich vor allem ihren Vater Max und nicht so sehr Susi, mit der er jetzt sehr verliebt ist, zusammen sein. Und unter der Woche geht dann Max zu Susi, die mit ihren Töchtern zusammenlebt. Und so finden die irgendwie ein Zusammensein, aber in zwei Wohnungen. Wenn die jetzt sagen, quasi, das ist doch lustig, komm, wir ziehen alle zusammen, das geht doch wunderbar, dann kann es sein, dass die da relativ schnell in ein Spannungsfeld kommen, die alle Beteiligten überfordert. Jetzt wollen wir mal schauen, was gibt es denn da für Stolpersteine? Eine der häufigsten Stolpersteine ist, der ehemalige Partner ist immer wieder direkt oder indirekt als Vater oder Mutter in dieser neuen Familie präsent. Und ich kann Ihnen sagen, es ist ganz, ganz viel einfacher, wenn das Paar auf einer freundschaftlichen Ebene sich getrennt hat und die möglichst fair miteinander waren, als wenn die im Streit auseinandergehen, nicht mehr miteinander sprechen und alles wird über die Kinder ausgetragen. Und da kommt ein neuer Partner hinein und der wird dann automatisch in dieser Streitsituation, muss er sich sofort entscheiden für den einen, für den anderen. Und das ist, macht das Zusammenleben sehr anspruchsvoll und unangenehm. Dann ist der hohe Erwartungsdruck, das versteht man ja. Wenn ein Mann viele Jahre alleine war und wieder eine neue Partnerin kennenlernt, dann hat er den Wunsch und die Sehnsucht, dass es doch jetzt gut werden soll. Und auch die Frau möchte, dass das gut wird. Und dieser Erwartungsdruck ist etwas, das viele Paare überfordert. Und es ist besser, sich an realistischen Erwartungen anzupassen, und wir kommen nachher drauf, nämlich, dass man sich Zeit gibt für diesen Prozess vom Zusammenleben und man sagt, eine Patchwork-Familie braucht ungefähr 2 Jahre, bis die sich so ein bisschen stabilisiert haben. Das besondere Risiko besteht für die Stieffamilie, wenn starke Konflikte aus der Zeit der Trennung und Scheidung noch nicht aufgearbeitet sind und Rivalitäten unter den Erwachsenen besteht. Das macht es schwierig. Ein wichtiger Aspekt, sage ich immer allen Patchwork-Eltern. Und die realisieren das nicht so und dann sage ich es und dann verstehen sie es. Aus der Perspektive der Erwachsenen ist eine neue Partnerschaft ein Gewinn. Sie lernen jemand Neues kennen. Es geht eine neue Welt auf, sie sind verliebt, sie spüren wieder Kräfte, die sie jahrelang nicht mehr hatten, sie machen tolle Erlebnisse, sie haben wieder Sexualität, Zärtlichkeit. Und jetzt schauen wir mal die Perspektive von den Kindern. Aus der Perspektive von den Kindern ist eine neue Partnerschaft primär ein Verlust. Und kürzlich hat ein Bub mal zu seiner Mutti gesagt, Mami, wozu brauchst du diesen Typ? Du sagst ja schon, du bist mit uns dauernd überfordert. Jetzt kommt noch einer mehr. Ja? Und ja, es ist wichtig, dass sie realisieren, was bedeutet dieser neue Partner für die Kinder. Und es braucht eine Zeit, bis die Tochter merkt, dass der neue Partner der Mutter, der IT-Experte ist, ihr den Drucker anschließen kann, und zwar so, dass er nachher läuft. Ja? Oder dass die neue Partnerin vom Papa, ja, dass die Dermatologin ist, und wenn man Pickel hat, dass das enorm praktisch ist. Das muss man zuerst erfahren. Und das sind Prozesse, die Zeit brauchen. Aber es ist wichtig, dass Sie nicht davon ausgehen, dass Ihr Kind das auch toll findet. Und ich habe kürzlich auch mit einer Frau gearbeitet, und dann wollte sie ihrer 13-jährigen Tochter erklären, dass wenn sie jetzt regelmäßig Sex habe, profitiere sie auch, weil sie dann entspannter ist im Alltag. Sorry, das interessiert eine 13-jährige Jugendliche überhaupt nicht. Ja? Die Perspektive ist, die Mutter hat zum vierten Mal einen neuen Freund. Und den vorletzten fand sie nett, aber der ist jetzt nicht mehr da. Und das ist nicht so einfach, mit dem klarzukommen. Das da ist auch eine wichtige Folie. Das ist ein Stück Wirklichkeit, das im Alltag, in Patchwork-Familie, der eine oder der andere Erwachsene immer wieder mit Schuldgefühlen konfrontiert ist. Er möchte es ja den Kindern recht machen, er möchte es dem Partner recht machen, er möchte es dem Ex-Partner recht machen, er möchte es den Ex-Schwiegermutter recht machen, er möchte es den Großeltern recht machen, und das ist einfach sehr ein anspruchsvolles Projekt. Und wenn ich den Leuten sage, ist Schuldgefühl ein Thema für sie, und dann nicken immer alle, weil die das alle kennen. Auch die Kinder haben Schuldgefühle. Ja, warum haben die Schuldgefühle? Die finden jetzt den neuen Partner der Mutter nett. Und dann kommen sie am Wochenende zu ihrem Papa und sagen, du, der Thomas ist ein super Typ. Und dann ist der Papa traurig und sagt, ja, logisch, der ist jetzt dort und ich bin nicht dort. Also dann haben die Kinder Schuldgefühle und erzählen dann dem Papa nicht mehr, was sie mit dem Thomas erlebt haben. Und wenn sie dem Thomas erleben, was sie alles Tolles mit dem Papa erlebt haben, dann sagt der Thomas, ja gut, der kann gut da es lustig haben, der hat ja nur die Wochenenden. Es ist nicht so ein einfaches Projekt. Jetzt schauen wir mal, was gibt es da für unterstützende Faktoren. Ich habe es schon ein bisschen erwähnt, die Patchwork-Familie braucht Zeit, um in die Lebenssituation hineinzuwachsen. Dann etwas ganz Wichtiges, das hat sich vielfach bewährt. Wenn die Kinder einen guten, stabilen, regelmäßigen Kontakt zum abwesenden Elternteil pflegen können, dann haben sie es in ihrer Patchwork-Familie auch sehr viel einfacher. Warum? Dann sind die Kinder mal weg und ihr habt Zeit für die Paarbeziehung. Normalerweise, wenn Sie eine Paarbeziehung eingehen, haben Sie Minimum 9 Monate Zeit, ohne Kinder sich kennenzulernen. Ja, verstanden. Ja. In einer Patchwork-Familie gibt es Sie nur im Multipack. Das heißt, Ihre Kinder sind von der ersten Minute an ein Teil Ihrer Biografie. Und wo will man dann Nähe und Intimität pflegen, wenn man dauernd damit beschäftigt ist, mit der Erziehung von den Kindern? Der neue Partner soll in der ersten Zeit nicht der Böse sein, habe ich schon ein bisschen gesagt. Und dann, das tut mich auch ganz wichtig, wenn der Thomas da in diese Familie kommt, da kann er nicht sagen, das sind die Kinderhuber. Nein, es gibt die Kinderhuber, gibt es gar nicht. Da gibt's eine Jessica und da gibt's eine, was weiß nicht, eine Katja. Und die Katja ist so und die Jessica ist anders. Und er muss mit jeder einzeln eine Freundschaft aufbauen. Das ist das Anspruchsvolle, aber auch das Schöne. Und in der Patchwork-Ausbildung hat man mir gesagt, Instant-Liebe ist selten. Das heißt, dass die Jessica den Thomas gerade nett findet und toll, Das kann es geben, ist aber selten. Normalerweise braucht das einfach Zeit. Dann ganz wichtig, das Paar braucht regelmäßig kinderfreie Zeiten. Täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich. Ich zeige euch dann das noch, wie man das am besten einfädelt. Dann schauen wir, was gibt es häufige Unstimmigkeiten in Familie. Das ist, wenn der Trauerprozess von der früheren Beziehung noch nicht abgeschlossen ist. Oder Erwachsene, das habe ich gesagt, erleben die neue Partnerschaft als Gewinn. Die Kinder können das ohne weiteres als Verlust wahrnehmen. Interessant war auch für mich die Beobachtung, dass die Kinder eigentlich möchten wieder die Wiederherstellung der alten Verhältnisse. Das ist immer wieder interessant. Auch wenn die jetzt, das Beispiel vom Thomas, wenn die den Thomas nett finden, aber eigentlich finden sie es noch toller, wenn der Papa wieder heimkommt. Und das ist halt sehr selten der Fall, oder sozusagen nie. Und das braucht Zeit. Dann auch wieder wichtig, die alten Beziehungsmuster müssen aufgegeben werden, denn die neue Familie ist anders. Und dem neuen Paar fehlt die Intimitätsphase, wie ich gesagt habe, weil die ja von Anfang an in der elterlichen Verantwortung sind. Da gibt es so ein kleines Statement, wo man sieht, was so ein 10-jähriger Sebastian da von sich erzählt. Ich habe eine Mama, einen Papa und einen Bruder. Aber da ist noch Fred, der Freund meiner Mutter. Er hat selbst zwei Kinder, das sind meine Geschwister. Oder doch nicht richtig? Ich habe eine Halbschwester, das ist Miriam, die ist das Kind von Mama und Fred. Alle wohnen zusammen, bis auf Papa. Papa wohnt mit seiner neuen Frau, dorthin gehen mein Bruder und ich jedes Wochenende. Ich habe drei Omas und Opas. Also Sie müssen sich vorstellen, das musste er erstmal seelisch verkraften, wie viele Leute da in diesem sozialen Netz alle beteiligt sind. Interessant ist auch noch, wenn man schaut, was gibt es für Funktionsmodelle von Patchwork-Familien. Da gibt es mal das romantische Patchwork-Konzept. Was ist das? Da ist heiße Leidenschaft, ist da am Anfang der Beziehung, trägt das mit. Der Mann kommt vielleicht aus einer schlechten Erfahrung, ist emotional ausgehungert, kommt aus einer gescheiterten Ehe und verliebt sich total in eine Frau, die auch zwei Kinder hat. Aber dann kommt die Realität des Alltags und die Landung ist dann ein bisschen hart. Und die Dozentin, die ich hatte in der Familientherapie, die Spezialistin war für Patchwork-Familie, hat gesagt, sie war Amerikanerin und mir kommt das immer in den Sinn, der Alltag mit Kindern ist nicht sehr romantisch. Und das ist mir immer ein bisschen geblieben. Und es ist häufig so, dass die dann sehr enttäuscht sind. Und dann, ich rutsche mal ganz nach unten zu der matriarchalischen Patchwork-Familie. Dort ist es so, dass die Frau zum Mann sagt, hör mal, ich übernehme die Familie und du gehst arbeiten und weißt du, alles mit den Kindern, wir schaffen das. Respektive ich schaffe das. Und sie geht dann als Übermutter, übernimmt sie die Mutterfunktion und der Mann kommt dann einfach am Abend heim, aber das ist schon alles erledigt und gemacht. Und die Mutter oder die Frau übernimmt die Hauptverantwortung. Und dort haben wir als Paartherapeuten ein Problem. Das ist nicht sehr sexy. Ja. Das heißt, der Mann sieht seine Partnerin nur noch in dieser Übermutterrolle. Und das ist nicht günstig. Das heißt, es muss offenbar irgendetwas dazwischen liegen. Und das nennt man jetzt pseudotraditionelle Patchwork-Familie. Hier wird die Paarbeziehung wichtig genommen. Hier organisieren sie sich immer wieder freie Zeit. Sie akzeptieren, dass sie eine neue Form der Familie sind, haben Verständnis zueinander und die Kinder haben einen konstanten, guten Kontakt zum leiblichen Elternteil. Das da ist eine ganz wichtige Folie für Patchwork-Familien. Und es ist ein provokativer Satz, aber ich sage den wirklich immer wieder und er stimmt auch immer wieder. Und er heißt: gesunde Partnerschaft vor Elternschaft. Was heißt das? Wir haben hier eine Familie. Und da geht ganz viel Liebe zu den Kindern. Aber da ist ja auch eine Ebene. Das ist nämlich die Paarebene. Und ich habe das symbolisiert mit einem Feuerchen, wo immer beide Hölzchen hinlegen müssen, dass es an diesem Paarfeuerchen schön warm ist. Und dann sagen die Leute, ja gut, jetzt kennen wir uns schon so viele Jahre, was wollen wir jetzt da noch Hölzchen hinlegen? Ja, doch, es ist eben wichtig, dass man Hölzchen hinlegt. Warum? Wenn man da keine Hölzchen mehr hinlegt, was passiert dann? Dann wird's kühl. Ja. Und wenn dann plötzlich hier oder hier ein heißer Ofen vorbeispaziert, ja, dann ist es dann bald mal heißer am Ofen wie am Paarfeuerchen. Und das wäre ungünstig. Das heißt, die Patchwork-Eltern müssen sich Paarinseln nehmen, wo sie Zeit haben, ihre Partnerschaft zu pflegen und zu leben. Und wie macht man das? Man braucht sogenannte jährliche Paarinsel. Jährliche Paarinsel bedeutet, dass ab jetzt gehen Sie einmal im Jahr ohne Kinder in die Ferien. Eine Woche. Wer von euch macht das schon? Bitte aufstrecken. Okay, super. Ja. Wenn ich in der Umgebung von Winterthur diesen Vortrag halten, strecken zwei Leute auf und die waren letztes Jahr in einem Vortrag von mir. Ja. Und ich bekomme immer wieder Postkarten von Leuten, die ich gar nicht kenne, von der Familie Sonderegger, die in der Toskana war, und dann schreiben die da zum ersten Mal in den Ferien ohne Kinder. Super. Ja. Jetzt fragen mich die Leute, ja, wie machen wir denn das ohne Kinder in die Ferien? Ja, da ist es wichtig, dass sie ihre Netzwerke gut pflegen, dass ihre Kinder dann mal mit den Eltern von einem Gleichaltrigen mitgehen dürfen. Und umgekehrt, wenn sie mit der Familie in die Ferien gehen darf, ihr Kleiner einen Freund mitnehmen, das ist etwas, das sich sehr bewährt hat. Und dann gibt es da die wöchentliche Paarinsel. Ich bin ein bisschen realistisch geworden. Ich sage jetzt, 2 Abende im Monat gehören euch als Paar. Und ich bin mit meiner Frau immer als gutes Beispiel vorangegangen. Wir sind immer alle 2 Wochen in die Tango-Stunde gegangen. Wir waren nicht sehr begabt, aber wir haben es durchgezogen. Und ein Freund von mir hat gesagt, ganz wichtig, es nehmen sehr wenig Kinder seelischen Schaden, wenn es die Eltern zusammen lustig haben. Ganz wichtig. Und dann gibt es noch die tägliche Paarinsel. Die tägliche Paarinsel ist ein Zeitfenster von 14 Minuten, ungestört von Kinderlärm. Sitzt man zusammen und die eine Person hat 6 Minuten Zeit, einfach zu erzählen, wie sie oder er den Tag erlebt hat. Und der andere, der hört zu, und ich sage dem immer, psychologisch zuhören. Kennt ihr das? Mhm, ah ja. Aber dann kommt der entscheidende Punkt. Derjenige, der zugehört hat, fasst nach diesen 6 Minuten zusammen, was er gehört hat. Weil in der Kommunikation ist das, was einer sagt und das, was der andere versteht, deckt sich mit 14%. Das ist nicht so viel. Ich habe das mal in einer Radiosendung gesagt, da habe ich 10 Leserbriefe bekommen. Von wo haben Sie das? Und dann habe ich es nachgeschaut und das war Karl Watzlawick, der das einmal gesagt hat. Und ich habe das auch gemerkt in meiner Arbeit, dass sich das bewährt hat. Und der, der erzählt hat, spiegelt dann zurück, ja, so ähnlich habe ich das gesagt, ich fühle mich da verstanden. Und dann kommt der andere dran mit den 6 Minuten und dann fasst der zusammen, 1 bis 2 Minuten, jetzt ganz wichtig, wenn Sie Paarinseln anfangen zu machen. Wichtig ist ein definierter Anfang und ein definierter Schluss. Warum ist der Schluss so wichtig, dass der definiert ist? Ganz logisch. Sonst würden wir Männer nicht mitmachen. Jeden Abend Open End sind wir nicht dabei, aber 14 Minuten. Und manchmal machen das die Leute bei mir gerade in der Paarsitzung. Und da hat kürzlich ein Mann zu seiner Frau gesagt, du, was du da zusammengefasst hast, das habe ich gar nicht gesagt. Und dann hat die Frau gesagt, ja, aber du hast das gedacht. Und dann hat er gesagt, du, wenn es mir recht ist, du musst nur zusammenfassen, was ich gesagt habe. Interessant ist, ich gebe dieses Konzept da von den täglichen Paarinseln, gebe ich als Hausaufgabe, diesen Patchwork-Familien. Und was passiert, wenn die Leute anfangen, Paarinseln zu machen? Es verändert sich ein Aspekt der Beziehung, den ich bezeichne als Intimität. Das heißt, wenn die Patchwork-Familie sich zusammen beschloss, zusammenzuwohnen, ja, dann war es ja nicht ihr Ziel, wie komme ich auf das Namensschild am Türrahmen. Nein, sie wollten mit diesen Menschen eine innige Beziehung haben, aber das ist ein Zeitinvestment. Und im Alltag in einer Patchwork-Familie ist sehr hektisch. Und dann geht das ganz schnell unter. Und das Modell heißt tägliche Paarinsel. Das machen die Leute zweimal in der Woche, dreimal in der Woche. Und die kommen zurück und die sagen, das hat uns so gut getan. Wir haben gemerkt, wir brauchen das. Und kürzlich hat ein Bub gesagt, Mama, macht ihr wieder Paarinsel? Ja, da darf ich nicht stören. Nein, da darfst du nicht stören. Und wenn das Kinderzimmer brennt? Und dann hat der Patchwork-Vater gesagt, dann rufst du der Feuerwehr an, bis die kommen, sind wir dann auch schon fertig. Und ich merke, wenn die Leute anfangen, diese Paarinsel zu machen, dass die sich wirklich auf einer näheren Ebene kennenlernen. Und kürzlich hat mal ein Mann gesagt, sieh, ich bin Elektriker, was soll ich da erzählen? Heute war der Strom besonders schön oder was? Da hat die Frau gesagt, nein, weißt du, du hast doch jetzt so einen schwierigen Chef bekommen und einen lustigen Lehrling und wo seid ihr essen gegangen? Also irgendetwas erlebt ein Elektriker auch. Ja? Und es ist wirklich interessant, dass die Leute, wenn die ein Zeitfenster bekommen, fangen die an zu erzählen und geben einander Einblick. Und der Psychologe, der das erfunden hat, hat das bezeichnet als Selbstoffenbarung, also sich dem anderen zeigen. Und das ist so wichtig in einer Patchwork-Familie, wo so viel los ist den ganzen Tag. Jetzt schauen wir mal, was für Tipps können wir denn der Patchwork-Familie mitgeben. Realistische Erwartungen, sich Zeit lassen, Instant-Liebe zum neuen Partner ist selten. Je jünger die Kinder, desto einfacher gewöhnen sie sich an den neuen Partner. Gute finanzielle Verhältnisse erleichtern das Gelingen der Patchwork-Familie. Gute Kooperation mit dem abwesenden Elternteil erleichtern den Alltag. Der Stiefelternteil soll ihm Verantwortung übernehmen, nicht übertreiben. Hauptverantwortung bleibt beim leiblichen Elternteil. Living apart together ist oftmals die bessere Lösung. Und am Schluss ganz wichtig, es ist in Ordnung, wenn das Kind den eigenen Vater oder die eigene Mutter lieber hat als den Stiefelternteil. Das muss legitim sein, dass er sagt, weißt du, Thomas, ich habe dich schon gern, aber den Papa habe ich noch lieber, mit dem muss Thomas umgehen. Genau gleich wie Thomas, wie der leibliche Vater muss damit umgehen, wenn der Sohn sagt, Thomas kann viel besser rechnen wie du. Der kommt da viel besser draus bei der Mathematik als Gymnasiallehrer. Okay. Interessant finde ich auch diese Folie da. Patchwork-Familien brauchen Raum und Zeit für neue Entwicklung. Das erste Bild ist, du hast mir nichts zu sagen, du bist nicht mein Papa. Und 10 Jahre später stehen die zusammen und er sagt, du bist neben meiner Mutter der wichtigste Mensch geworden in meinem Leben. Aber das braucht dann eben auch Geduld. Ich habe das... Die Idee für diese Folie ist mir gekommen von einem Schweizer Rapper, der heißt Stress. Und man hat ihn gefragt, wer hat sie am meisten gefördert? Und er hat gesagt, das war mein Stiefvater. Ohne meinen Stiefvater hätte ich gar nie Musik gemacht. Ich verdanke ihm alles, was ich heute erarbeitet habe. Und das ist doch schön. Das da ist auch eine wichtige Folie für den Alltag mit Kindern. Lernen Sie Nein sagen. Jetzt bin ich ja Psychologe, ist immer alles ein bisschen differenzierter. Es gibt drei verschiedene Neins. Da gibt's mal das spontane Nein. Das spontane Nein ist, ja, was ist das spontane Nein? Sie sind gerade am Kochen und der Sohn kommt rein, macht den Schrank auf, nimmt ein Stück Schokolade raus und dann sagen Sie, halt, halt, halt. Das ist der Dessert, heißt Nachtisch, ja. Und dann müssen Sie das nicht weiter erklären. Oder wer hat eine 12-jährige Tochter? Also gut, Sie haben eine 12-jährige, Sie auch. Okay, eure Tochter kommt nach Hause, hat sie eine Zahnspange? Sie hat eine Zahnspange, gut. Okay. Die 12-jährige Tochter kommt nach Hause und sagt, Mama, darf ich ein Zungenpiercing haben? Und dann sagen sie, du nein, ich glaube, wir haben jetzt gerade 11.000 Euro ausgegeben für deine Zahnspange. Ich glaube, du hast jetzt genug Metall im Mund. Und da müssen sie das nicht 2 Stunden lang erklären. Aber da gibt es auch noch das verhandelbare Nein. Und das verhandelbare Nein ist auch ein wichtiges Nein. Weil es ist nicht realistisch, dass man sagt, es gibt nur Ja oder Nein. Es gibt Neins, die verhandelbar sind. Und ich bringe da immer das Beispiel von der 13-jährigen Jessica, die nach Hause kommt und sagt, Mama, darf ich an den Kindergeburtstag von meiner Freundin Katja? Ja, das darfst du. Wo ist denn das? Ja, das ist in einer Waldhütte. Wann muss ich zu Hause sein? Ja, wann fängt denn das an? Ja, das fängt um 16 Uhr an. Und dann sagt die Mutter, ja gut, um 10 Uhr bist du zu Hause. Und dann schaut die Tochter die Mutter an und sagt, du denkst jetzt also wirklich, dass ich als einziges Mädchen ganz alleine durch den dunklen Wald nach Hause spazieren muss? Wieso musst du alleine durch den Wald? Ja, weil der Katja, ihre Mutter fährt alle mit dem Range Rover um 10:30 nach Hause. Jetzt kannst du selber überlegen, was gescheiter ist. Was muss man machen? Ganz wichtig, hier braucht es Mut zur Peinlichkeit. Da muss nämlich die Mutter dieser Mutter von der Tochter, von der Freundin da anrufen und sagen, du, wie sieht das aus? Ich habe gehört, da du fährst alle um 10:30 nach Hause. Das finde ich natürlich super. Und die Mutter sagt, aha, mache ich das? Ja. Also sie müssen die Wirklichkeit überprüfen. Aber ihre Tochter kommt dann zu ihnen und sagt, Mama, du bist die Einzige gewesen, die angerufen hat. Aber das ist wichtig, weil viele Eltern denken, sie sind großzügig, aber tatsächlich sind sie naiv. Und naiv sein mit Pubertierenden ist ungünstig. Und dann gibt's noch ein anderes Nein, nämlich das kategorische Nein. Und das kategorische Nein ist das Nein, das nicht verhandelbar ist. Und die Kinder kennen das wunderbar aus dem Schulalltag. Im Schulalltag gibt es nämlich immer ganz klare Regeln und die kennen das. Und dann sind sie sich das gewöhnt. Und gewöhnen sie sich auch daran, den Kindern zu sagen, dieses Nein ist kategorisch, dieses Nein ist verhandelbar. Da gewöhnen sich die Kinder rasch daran. Und ich hatte mal einen Patchwork-Vater, der ging mit seinen Töchtern von der Partnerin in den Zoo und dann gab es ein Eiscreme. Und nach 10 Minuten sagte die Ältere, du, das Eiscreme war so fein, darf ich noch mal eins haben? Da hat er gesagt, du hast jetzt eben gerade eins gehabt. Und dann schaut sie ihn an und sagt, Max, ist jetzt das verhandelbar oder kategorisch? Und dann hat er gesagt, gut, dass du mich fragst, es ist kategorisch. Und indem, dass er klar definiert hat, pädagogisch, was jetzt läuft, konnte sich dass die Tochter dann wieder konzentrieren auf die Tiere im Zoo. Und stellen Sie sich vor, hätte gesagt, wenn du brav bist, gibt's vielleicht noch ein Eiscreme. Was wäre passiert? Die hätte all 2 Minuten gefragt, bin ich jetzt brav? Ja, denkt's, gibt's ein Eiscreme. Also das sind Sachen, die man immer wieder damit konfrontiert ist. Also jetzt komme ich da an eine lustige Stelle. Da habe ich nämlich einen Text auf Schweizerdeutsch und ich habe mich im Zug nach Bregenz schlau gemacht, wie das ungefähr tönen könnte auf Hochdeutsch. Auf Schweizerdeutsch tönt das so: Die Mutter ruft von der Küche ins Kinderzimmer oder in die Kinderzimmer: Hallo, kommt die Ärzte ein Kind geholfen tischen? Das heißt übersetzt: Würde wohl irgendein Kind runterkommen und Tisch decken? Okay, was passiert? Nix. Okay, dann sagen Sie es lauter. Passiert immer noch nichts. Warum passiert nichts? Ich zeige Ihnen das. So. Kinder sind Hüllenwesen. Die haben ein Filtersystem um sich herum, das nur von Botschaften durchdrungen wird, die von diesem Individuum als wichtig beurteilt wird. Und der Satz: Hallo, käme ein Kind auf die Idee, den Tisch zu decken, gehört nicht zu den Sätzen, die dieses Filtersystem erfolgreich durchdringt. Also, was müssen Sie machen? Sie müssen etwas machen und ich zeige das da auf. So. Sie müssen nämlich Augenkontakt herstellen. Und das heißt, in der Psychologie nennt man das, man muss einen affektiven Rapport herstellen. Das merke ich jetzt, wenn ich Sie anschaue, dann merke ich, dass Sie merken, dass ich hier stehe. Ja. Wenn ich aber von der Küche ins Kinderzimmer hinausrufe, dann habe ich keinen affektiven Rapport. Dann weiß ich nicht, ob meine Botschaft bei der Zielgruppe angekommen ist. Jetzt, was muss ich machen? Als erstes ganz einfach sichtbar werden. Sie müssen also ins Kinderzimmer gehen, Augenkontakt herstellen und dann in klaren, einfachen Sätzen sprechen, also nicht vors Kind hinstehen, in die Luft schauen und sagen: Weißt du auch, was der Haushalt für einen riesen Krampf ist? Das interessiert Ihre Zielgruppe überhaupt nicht. Ja. Und dann, wenn Sie Blickkontakt haben, greifen Sie hier an den Arm und sagen das erwünschte Verhalten. Das wäre jetzt: Du kommst jetzt runter zum Tischdecken. Und beim Wort Tischdecken drücken Sie ein bisschen am Arm. Ja. Dann müssen Sie nämlich am nächsten Tag nur noch schauen und drücken. Und dann sagt dann der 10-Jährige: Tischdecken. Ja, Tischdecken. Und das funktioniert. Aber heute muss man ja immer sagen, wo man die Sachen geklaut hat. Das ist aus einer CD, die heißt Wege aus der Brüllfalle, wo man das ganz gut sieht und gut erklärt ist. Und es ist etwas, das sich enorm bewährt hat in der Kommunikation in Patchwork-Familien. Kürzlich hat mal eine Frau gesagt: Kann ich das bei meinem Mann auch machen? Habe ich gesagt, das ist ein anderer Vortrag. So. Ja, jetzt bin ich schon am Schluss von meinem Vortrag und ich möchte Ihnen das Blatt da vorlesen. Wo habe ich es jetzt? Ist gerade verschwunden, macht nichts. Die 12 Forderungen eines Kindes an seine Eltern. Kennt ihr es? Ein paar kennen es, ja? Verwöhne mich nicht. Ich weiß genau, dass ich nicht alles bekommen kann. Ich will dich nur auf die Probe stellen. Sei nicht ängstlich, im Umgang mit mir standhaft zu bleiben. Mir ist Haltung wichtig, weil ich mich dann sicherer fühle. Weise mich nicht im Beisein anderer zurecht, wenn es sich vermeiden lässt. Ich werde deinen Worten mehr Bedeutung schenken, wenn du zu mir leise und unter vier Augen sprichst. Sei nicht fassungslos, wenn ich dir sage, ich hasse dich. Ich hasse nicht dich, sondern deine Macht, meine Pläne zu durchkreuzen. Bewahre mich nicht immer vor den Folgen meines Tuns. Ich muss auch peinliche und schmerzhafte Erfahrungen machen, um innerlich zu reifen. Meckere nicht ständig, ansonsten schütze ich mich dadurch, dass ich mich taub stelle. Mache keine Vorstellungen, Versprechungen. Wenn du dich nicht an deine Versprechen hältst, fühle ich mich schrecklich im Stich gelassen. Sei nicht inkonsequent, das macht mich unsicher und ich verliere mein Vertrauen zu dir. Unterbrich mich nicht und hör mir zu, wenn ich Fragen stelle, sonst wende ich mich an andere, um dort meine Informationen zu bekommen. Lache nicht über meine Ängste, sie sind erschreckend echt, aber du kannst mir helfen, wenn du versuchst, mich ernst zu nehmen. Denke nicht, dass es unter deiner Würde sei, dich bei mir zu entschuldigen. Ehrliche Entschuldigungen erwecken bei mir ein Gefühl von Zuneigung und Verständnis. Versuche nicht so zu tun, als seist du perfekt und unfehlbar. Der Schock ist groß, wenn ich herausfinde, dass du es dann doch nicht bist. Ich wachse schnell auf und es ist sicher schwer, für dich mit mir Schritt zu halten. Aber jeder Tag ist wertvoll, an dem du es versuchst. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.